Zur Geschichte, der biblischen Geschichte von heute Morgen. Es geht heute Morgen um die Rolle von Freunden. Es geht auch um eine Begegnung mit Jesus. Und es geht um eine sehr überraschende Aussage von Jesus. Diesen vergangenen Dienstag, Karlsruhe, 8 Uhr morgens, ich stehe mit unserem Freund Hossein vor dem BAMF, dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, glaube ich, heißt es. Und wir warten auf seine Anhörung, übrigens 5 Stunden lang. Wir sind Freunde, deshalb bin ich dabei. Ich bin kein Jurist, ich bin kein Rechtsanwalt, aber weil wir uns kennen und weil wir uns gute Freunde sind, bin ich dabei. Wir fahren zusammen, wir warten zusammen. Wir gehen zusammen dann auch in diese Anhörung hinein. Ich durfte rein, obwohl es eigentlich normalerweise nicht erlaubt ist, aber sie haben gesagt, okay, ein Freund darf auch mal zur Ausnahme mitkommen. Ein Freund geht mit. Und ihr werdet heute in der Geschichte sehen über die Rolle von Freunden. Vielleicht können wir uns Gedanken machen, was ist eigentlich ein Freund? Also wenn ihr denkt, jemand, den ihr einen Freund bezeichnet oder als Freund bezeichnet und jemand, den ihr vielleicht nicht gerade mit diesem Titel belegen würdet, was ist da der Unterschied? Was ist ein Freund? Was macht ein Freund eigentlich aus? Wann würdet ihr jemals als Freund nennen? Was muss da sein in der Beziehung? Wie erlebt man einen Freund? Was sind Dinge, die euch da schnell in den Sinn kommen? Was macht ein Freund aus? Wann ist ein Freund ein Freund? Vertrauen ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, genau. Und das Vertrauen kann auch auf die Zeit irgendwo wachsen. Freundschaft wächst. Ja. Immer da sein, auch ob es jetzt gut oder schlecht geht. Ja. Respekt, ja. Ja, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit auch. Ich muss nicht immer fragen, ein Freund kommt vielleicht auch mal so, ohne dass man ihn bitten muss. Hilfsbereitschaft, ja. Und häufig wächst dann sogar auch die Freundschaft in dem, dass man sich Hilfe austauscht. Wir werden noch ein paar andere Facetten heute sehen. Vielleicht könnt ihr da weiter denken, was ist eigentlich ein Freund und wann würden wir einen Freund als Freund bezeichnen? Wir lesen eine Geschichte von 4 Freunden heute Morgen und die Geschichte ist in Markus 2, Vers 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging er, und da ist von Jesus die Rede, ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. War in einem Haus und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten, ältere Übersetzungen sagen Gichtbrüchigen, einen Gelähmten von 4 getragen, da kommen jetzt schon die Freunde, von 4 getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, werden sie kreativ, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, jetzt sind wir genau beim Thema von Markus von soeben, als er ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist jetzt wie fast das Ende der Geschichte, ganz eigentümlich, wir kommen gleich darauf. Es saßen da aber einige Schriftgelehrten, die dachten in ihrem Herzen, er redet so, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als allein Gott? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor aller Augen, sodass sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben so etwas noch nie gesehen. Hier sind wir im Evangelium von Markus. Und Markus schreibt ja vor allem an die römische Bevölkerung, an die römische Gesellschaft zu der damaligen Zeit. Und Markus beschreibt Jesus als Diener, als einen, der handelt, als einen, der tut, der macht, der Wunder tut, der Dinge bewegt. Wir merken das schon dran, wir sind jetzt hier im zweiten Kapitel bei Markus und wir sind schon voll bei Jesus und was er alles tut. Der Matthäus ist im zweiten Kapitel noch bei der Weihnachtsgeschichte, noch bei der Geburt von Jesus. Der Markus ist schon dabei, Jesus tut, macht, handelt, ist da und wirkt und hat Macht. Das haben die Römer gebraucht, in Klammern. Das war klar, dass sie verstehen mussten, es ist nicht der römische Kaiser, der letzten Endes das Zepter in der Hand hat, sondern der die Macht hat, das Wort kommt hier ja mehrfach vor, wer die Macht hat, ist Jesus Christus. Thomas hat letzte Woche ja das Thema gehabt, dein Reich komme. Und wir könnten fast sagen, die Geschichte von heute ist eine Illustration für die Bitte, die danach kommt, dein Wille geschehe. Es geht um Jesu Macht, sein Wille, das, was er will, das geschieht und was er tut, das ist da. In der Geschichte von dem Lahmen oder Gichtbrückigen, da ist es in einem ganz bestimmten Zusammenhang, ein interessanter Zusammenhang hier in dieser Geschichte und es kommen vier Personen vor. Es kommt der Lahme vor, der hier durch dieses Loch im Dach heruntergelassen wird. Es kommen die Freunde vor, die ihn dahin bringen. Dann spricht Jesus mit dem und ganz am Schluss, wie so ein zweiter Teil der Geschichte, kommen auf einmal die noch hier ins Spiel, die meckern und denen alles nicht passt. Und Jesus reagiert dann noch einmal darauf, wir kommen gleich dazu. Wir werden jetzt also diese Geschichte auch aus diesen vier verschiedenen Perspektiven mal anschauen. Vielleicht zunächst mal die Szene oder das Umfeld, dass wir es uns vorstellen können. Jesus kehrt nach Kapernaum zurück. Er war davor schon in dieser Stadt gewesen. In Kapitel 1, eben, der Markus schon im Kapitel 1. Jesus tut und macht und predigt und heilt. In Kapitel 1 war Jesus schon in Kapernaum, hat Wunder dort getan. Und Jesus kommt noch einmal zurück in diese Stadt und ist in einem Haus. Man vermutet, es ist vermutlich das Haus von Petrus und Andreas, denn nicht in dieser Geschichte, da steht es nicht explizit, aber an anderen Bibeltexten wird davon geredet, dass Jesus häufig in Kapernaum in deren Haus gewesen ist. Die Anwesenheit von Jesus spricht sich wohl herum, offensichtlich, und es kommen ganz viele Leute. Steht im Text nicht, wie groß das Haus war, also wie viele Menschen da auch waren, aber auf jeden Fall waren so viele, dass alles vollgestopft war, bis vor die Türe und wahrscheinlich dann noch vor dem Haus. Alle wollten irgendwie zu Jesus gehen, wollten Jesus hören und von ihm etwas sehen. Und dann in diese Szene hinein kommt die etwas seltsame Gruppe, nämlich eine Gruppe von vier Männern, die einen Lahmen tragen. Das Bild, das ich so vor Augen habe, ist Fußball-Europameisterschaft, irgendeiner schwer verletzt, man trägt den so aus der Bahre vom Fußballplatz. Wahrscheinlich sah die Bahre ganz anders aus, die haben wahrscheinlich auch keine roten Kleider getragen, aber so ähnlich ist das. Also sie tragen einen Gelähmten, einen Lahmen zu Jesus. Vielleicht hat es ein bisschen so ausgesehen, wie hier in diesem Kinderbuch gezeichnet wurde, vielleicht auch ein bisschen anders, aber auf jeden Fall haben sie diesen Mann zu Jesus getragen. Es gab nun kein Durchkommen, eben wie gesagt, alles war voll, alles war gedrängt, sie konnten da mit diesem Mann und mit dieser Bahre gar nicht zu Jesus kommen und deshalb werden sie kreativ, sie steigen auf das Dach und sie machen ein Loch in dem Dach. In vielen Kommentaren, die ich hier so gelesen habe, wird dann so aus deutscher Perspektive beschrieben wie ein Dach mit Dachdecker und so, mit Dachziegeln. Das war kein Dach, wie wir es heute kennen. Ich habe solche Häuser jetzt in Kirgisistan erlebt. Ich musste einmal einen Wassertank reparieren, einen Sensor installieren auf einem Wassertank oben und ich bin fast durchgebrochen in das Zimmer. Das ist so eine Mischung aus Lehm und Stroh. Also da gibt's kein zweites Stockwerk normalerweise, das ist relativ leicht aufzumachen, aber dennoch, man muss da so ein bisschen buddeln, dann bröselt's runter, das ist dann so Lehm und Stroh, das dann so runterkommt. Immerhin waren sie so kreativ, die Leute, und haben gesagt, okay, dann tun wir das. Wir buddeln also ein kleines Loch und machen es möglich, dass dieser Mann runtergelassen werden kann zu Jesus, und er landet praktisch vor Jesu Füßen dann in diesem Raum. Wenn wir die Geschichte nun mal anschauen vor der Perspektive des Lahmen, was war das für ihn, für ein Ereignis? Natürlich, es steht nicht im Text, aber wir können davon ausgehen, natürlich wäre er gerne gesund gewesen. Ist ja eigentlich verständlich. Er hätte sicherlich gerne wieder laufen können. Wir wissen auch nicht, warum er lahm war, ob er von Geburt an lahm war, ob es ein Unfall war. Krankheit wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass er nicht mehr gehen konnte. Und das Natürlichste der Welt ist wahrscheinlich zu wünschen, dass man das wieder kann. Raus vielleicht aus dem Zimmer, selbstständig wieder selber stehen können, auf eigenen Füßen stehen und gehen. Das war sicherlich sein Wunsch, davon gehe ich einmal aus. Und dann ist es ja so, dass manchmal, das erlebt ihr vielleicht jetzt auch, Simone, die Gesunden verstehen manchmal die Kranken gar nicht so fürchterlich gut. Und es ist manchmal auch schwierig, in der Situation des Kranken zu sein, in der Gegenwart von Menschen, die gesund sind. Und damals war es noch etwas schwieriger, weil man häufig Krankheit mit Schuld vor Gott in Verbindung gebracht hat. Das heißt, die Menschen haben automatisch gedacht, wer so krank ist, der muss etwas ziemlich Fürchterliches getan haben. Und er war dadurch fast wie so eine Art ausgestoßen von der Gesellschaft, vermutlich in irgendeinem Zimmer für sich alleine und konnte eigentlich gar nicht richtig dran teilnehmen an dem, was alles so war um ihn herum. Vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat er fast gelacht, als die Freunde, 4 Freunde kamen und gesagt haben, weißt du was? Heute gehen wir zusammen zu Jesus. In dem Text, den wir gelesen haben, die Bibel noch vor sich haben, da sagt ja Jesus, als er ihren Glauben sah. Und damit ist gemeint der Glaube der Träger, der Helfer und nicht unbedingt der Glaube von dem Lahmen. Deshalb vermute ich, dass der Lahme gar nicht so fürchterlich Interesse gehabt hat von sich aus, Jesus jetzt unbedingt sehen zu wollen. Vielleicht schon, vielleicht hat er selber auch von Jesus gehört, davon gehört, dass Wunder getan wurden. Wenn ihr mal im Kapitel 1 und im Kapitel 2 seht, das ist eine ganze Reihe von Wundern, die Jesus da tut. Aber ich vermute fast, dass die Freunde gekommen sind und gesagt haben, jetzt hören wir mal auf, Trübsal zu blasen hier. Wir haben eine Idee, wir nehmen dich zu Jesus. Der ist in diesem Haus, da sind zwar fürchterlich viele Leute, mal schauen, wie wir dich da hinbringen, aber wir nehmen dich jetzt und gehen. Ob die Freunde ihn überzeugen mussten, ob er die Freunde überzeugen musste, wir wissen es nicht genau, aber auf jeden Fall machen sich die Freunde auf und bringen ihn zu Jesus. Und damit sind wir in der Perspektive der Freunde, die diese Geschichte erleben. Und ich habe mir so überlegt, wenn ich euch jetzt fragen würde, habt ihr 4 Freunde, die sowas für euch machen würden? Ihr liegt krank, die nehmen eine Bahre und tragen euch irgendwo hin. Fallen euch spontan, braucht das nicht laut sagen, aber fallen euch 4 Namen ein von Menschen, die das für euch tun würden? Ich kann die Frage auch andersrum stellen. Wärt ihr solche Freunde für jemand anders? Das ist eine interessante Frage, vielleicht nehmt ihr die mal mit. Kann ich ein solcher Freund sein? Und wir kommen gleich noch dazu, was diese Freunde auch ausgemacht hat. Ich würde mal sagen, Träger sind gesucht. Beter, Fürbitter sind gesucht. Im Zusammenhang von diesem Text könnte man sogar fast sagen, Fürglauber sind gesucht. Menschen, die für andere mitglauben, die andere ermutigen in ihrem Glauben. Es könnte durchaus sein, vom gesamten Zusammenhang dieser Geschichte, dass der Gelähmte selber nicht viel Energie mehr hatte und selber nicht wirklich das sich auf den Weg gemacht hätte oder die Freunde gebeten hatte, sie das für ihn zu tun, sondern dass die Initiative von den Freunden ausging. Man merkt es ja auch mit dem Lochbuddeln, runterlassen vor Jesus. Die wollten ums Verplatzen diesen Mann, ihren Freund, zu Jesus bringen. Sie wollten, dass dieser Mensch Jesus begegnet. Übrigens, das ist genau das, was wir beim Alpha-Kurs auch wollen. Carsten hat ihn gerade vorher vorgestellt. Wir möchten Menschen zu Jesus bringen. Vielleicht müssen wir auch ein Loch buddeln, ich weiß nicht, was noch alles notwendig ist, aber es ist uns ein Anliegen, dass Menschen zu Jesus kommen. Vielleicht könnt ihr in den nächsten Wochen solche Freunde sein. Möglicherweise ist nicht mal eine Bare notwendig. Vielleicht einfach die Einladung weiterzugeben. Menschen sollen Jesus begegnen. Und in dieser Begegnung, wir kommen gleich dazu, findet ja ganz Wesentliches nachher statt im Leben von diesem Mann. Ich denke auch an die Gespräche, die wir in den letzten Tagen und Wochen mit Marie-Louise hatten. Wir haben Bibeltexte gelesen und haben es dann einfach für sie in Anspruch genommen, auch wenn sie selber vielleicht nicht so ganz für sich formulieren konnte. Wir haben gesagt, Marie-Louise, das gilt jetzt. Thomas und ich haben zusammen Abendmahl mit ihr genommen und wir haben gesagt, jetzt gilt's. Jesus ist gestorben, wir halten das fest. Gefühle hin oder her, Empfindungen so oder anders, es gilt. Wir haben das für sie getan. Getragen werden ist, glaube ich, eine gute Erfahrung, wie dieser Mann von den Freunden getragen wird, von Freunden umgeben, die mithelfen, wie so ein Kind umsorgt. Ich denke an Tabea und Arne. Tabea hat den Kaiserschnitt haben müssen für das Kind, für die Geburt. Vielleicht kann der ein oder andere nächste Woche ein solcher Freund sein und tragen helfen. Vielleicht im Gebet zu Jesus bringen, bildlich gesprochen, vielleicht aber auch ganz praktisch. Vielleicht ist ein Mittagessen gut oder die Kinder mal beaufsichtigen hilft. Freund sein, um es den anderen zu ermöglichen, Jesus zu begegnen. Ich denke auch an euch, Simone, mit Selina und der Situation. Wir möchten als Gemeinde solche Freunde sein, die euch zu Jesus bringen und euch ermöglichen, dass ihr diese Begegnung auch haben könnt. Hoffnungsträger möchten wir sein. Träger vielleicht nicht von einer Bahre, aber Hoffnungsträger, Gebetsträger, das Wort gibt es eigentlich nicht, aber ihr versteht den Zusammenhang von diesem Text, für Glauber, auch das Wort gibt es eigentlich nicht, aber ihr versteht, was ich damit meine, für Gebet, eine Art stellvertretender Glaube. Und das ist nicht was Komisches, Mystisches, ich glaube für den anderen, sondern das ist ein Zusprechen, ein Mutmachen, ein Sagen, und ich halte das fest, es gilt dir. Genau das tut übrigens nachher auch Jesus für diesen Mann. Wohl dem, der einen solchen Freund hat, einen solchen geistlichen Freund, oder wohl dem, der selber ein solcher geistlicher Freund sein kann. Ich habe euch mal 5 Dinge aufgeschrieben, die mir aufgefallen ist, die diese Freunde tun. Ganz einfache Dinge. Das erste, die haben Hoffnung für den anderen. Ihr müsst euch mal die Energie vorstellen, die die hatten. Bahre nehmen, Mann tragen, ich weiß nicht wie weit, durchs halbe Dorf vielleicht, alles voll aufs Dach steigen mit einer Bahre, Loch buddeln im Dach und runterlassen, wie so eine Art Sarg ins Grab lassen. Da ist was dahinter. Die wollten das und die hatten die Sicht, wenn dieser Mann Jesus begegnet, dann passiert was. Und es ist ja auch passiert. Am Ende der Geschichte haben wir gelesen, dass die Leute sagten, wow, so etwas haben wir noch nie gesehen. Die hatten Hoffnung für diesen Mann und sie haben diese Hoffnung auch nicht aufgegeben. Sie trauten Jesus etwas zu und sie kannten Jesus. Der Text sagt nicht genau, woher die 4 Freunde Jesus eigentlich kannten. Haben sie auch nur vom Hörensagen gehört? Haben sie ihn selber gesehen? Sind sie ihm begegnet? Hatten sie irgendwie persönliche Gespräche mit Jesus? Es ist nicht bekannt. Aber klar ist, sie wussten, wenn der Freund dahin kommt, das hilft ihm. Der muss Jesus begegnen. Der muss dort heil werden. Er muss Jesus sehen. Und sie setzen sehr viel Kraft und Zeit für den anderen ein. Also ich weiß nicht, ob ich das getan hätte, so einfach aufs Dach steigen, Loch buddeln, runterlassen, ist auch irgendwie peinlich, selbst wenn das Dach jetzt nicht so stabil war wie unseres, aber dann bröselt es runter und ja, das muss man tun. Er hat das, oder die Freunde haben das getan, sie haben die Zeit und die Kraft für ihn eingesetzt. Der Lahme hätte den anderen eigentlich auch egal sein können. Die hatten sicher ihre Arbeit, die hatten sicher ihre Familien, die hätten anderes auch tun können. Ganz wichtig, jetzt keine Zeit, wir sind beschäftigt. Vermutlich beim Buddeln da im Dach hat man auch etwas dreckige Finger bekommen, vielleicht sogar etwas zerschunden von dem Stroh und dem Lehm. Haben sie sich nicht nehmen lassen, sie setzen sich ein für den anderen. Und das möchten wir auch in der Gemeinde sein. Wir möchten uns gegenseitig solche Freunde sein. Wir reden ja in diesem Jahr immer wieder davon, wie wir miteinander umgehen möchten in der Gemeinde. Und ich wünsche mir, dass wir solche Menschen sind untereinander, denen es so wichtig ist, andere Menschen zu Jesus zu bringen, dass wir auch ein Dach buddeln und dreckige Finger und zerschundene Wunden auch mal in Kauf nehmen, dass das passieren kann. Ganz offensichtlich in der Geschichte, sie überwinden diese Hindernisse. Die hätten ja sagen können, okay, Pech, sind so viele Leute, hast ja keine Chance als Einzelner, geschweige denn hier mit so einer Bahre, lass es bleiben. Haben wir eine gute Idee gehabt, aber funktioniert leider nicht und dann gehen wir wieder heim. Das tun sie nicht. Sie nehmen den nächsten Schritt, okay, dann halt aufs Dach. Dach ist zu, ja, dann braucht es ein Loch. Das heißt, Schritt für Schritt überwinden sie die Hindernisse und lassen nicht locker, für ihren Freund da zu sein und ihn zu Jesus zu bringen. Sie gehen ganz ungewöhnliche, kreative Wege auch. Eben, das Dach ist ja sicherlich jetzt nicht das ganz Normale, auf das man steigt. Man kann wirklich sagen, wohl dem, der solche Freunde hat, die das auf sich nehmen, um ihn zu Jesus zu bringen. Und das Letzte, sie machen das Ganze im Team. Ich habe mir so überlegt, wie wäre das gewesen? Es waren ja vier Freunde. Wenn jetzt einer von den vier gesagt hätte, ich steige doch nicht aufs Dach, ich mache mich doch nicht lächerlich. Was soll denn das? Ich buddel doch kein Loch im Haus von meinem Freund. Das kann doch gar nicht sein. Wenn nur einer von den vier das getan hätte, ich weiß nicht, ob die den dann so hätten runterlassen können durch dieses Loch. Das heißt, das Team, dass die zusammen blieben und alle vier gesagt haben, wir möchten unseren Freund zu Jesus bringen, das ist uns wichtig, wir halten zusammen, jeder hält seinen Stab, jeder lässt irgendwie die Schnur dann runter. So ist er letzten Endes zu Jesus gekommen. Wichtig war sicherlich der Zusammenhalt der vier. Und so kommt er dann zu Jesus. Jetzt kommen wir praktisch zur dritten Gruppe hier in dieser Geschichte. Was sagt jetzt Jesus? Also da kommt der Mann runter, praktisch unerwartet, so aus dem Dach. Plötzlich ist da einer da, vor ihm, vor den Füßen. Also wirklich fast vor die Füße gefallen, kann man fast sagen. Der Mann ist lahm, offensichtlich, deshalb ist er auf so einer Bahre. Was würden wir erwarten, was Jesus jetzt tut? Also jeder hätte das wahrscheinlich erwartet. Jesus heilt, oder? Es ist doch ziemlich offensichtlich, dass das jetzt das Thema war, dass der Mann krank war und dass er Heilung gebraucht hat und dass er heil werden wollte. Und was macht Jesus aber in der Situation? Er sagt was ganz anderes. Er sagt zunächst nicht, nimm dein Bett und geh heim. Er sagt am Schluss schon, aber was sagt er zuerst? Und das immer wieder bei dem Thema von Markus von vorher. Was sagt Jesus? Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Also finde ich erstaunlich. Überlegt euch diese Szene. Kranker Mann kommt runter. Menschen, seine Freunde setzen sich so für ihn ein, dass er endlich Jesus begegnet. Endlich ist sozusagen die Odyssee abgeschlossen. Er kommt durchs Dach, er ist vor Jesus. Und Jesus heilt ihn zunächst nicht körperlich, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Kennt ihr das, wenn man vor allem älteren Leuten beim Geburtstag gratuliert? Was ist fast wie ein Kratzer in der Schallplatte, immer die Antwort? Ja, 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 Hauptsache ist, ich bin gesund. Wisst ihr, was für ein Quatsch das eigentlich ist? Hauptsache, ich bin gesund. Ja, natürlich ist das sehr wichtig. Aber Jesus sagt hier nicht, Hauptsache, ich bin gesund, sondern er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ihr kennt vielleicht Menschen, die sind körperlich völlig fit. Die können wirklich sagen, Hauptsache, ich bin gesund. Aber sind seelisch oder geistig eigentlich in großer Not. Mir ist neulich mal aufgefallen, wie viel so Berühmtheiten aus Hollywood an Überdosis Drogen sterben. Es ist verrückt. Die haben eigentlich alles, sind gesund im Grunde genommen und können sich mit ihrem Geld ja auch alles leisten, was dazu notwendig ist, und sterben an Überdosis von Drogen. Wie viele Menschen kommen nicht klar mit ihrem Leben? Ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, dass in Deutschland jedes Jahr 15.000 Menschen sich das Leben nehmen und 200.000 es versuchen, die nicht mehr klarkommen mit ihrem Leben und die dem am Ende machen möchten. Nicht zurechtkommen mit sich selber, vielleicht mit der Umwelt, mit dem Drumherum. Und da ist so eine Sehnsucht für ein helles, für ein heiles Leben. Das ist nicht eine Frage von Geldbeutel und es ist noch nicht mal in erster Linie eine Frage von körperlicher Gesundheit. Jesus sagt mal, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder in Johannes 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, das Leben und volle Genüge zu bringen. Ich bin gekommen, dass das Leben gelingt. Die Begegnung von diesem Lahmen mit Jesus ist fast wie, dass der Knoten gebrochen ist. Es löst diese Frage auf der Schuld. Und die Vergebung in dieser Geschichte, denke ich, wird dann ganz praktisch. Zukunft wieder neu entdecken. Und das gilt auch für uns. Neue Schritte wieder wagen. Aus der Resignation heraus, aus diesem, ach, es wird ja wahrscheinlich eh nicht mehr besser, wieder frei atmen können. Last der Vergangenheit, der Schuld ist weg. Dazu braucht es aber Jesus, der ihm genau das zuspricht. Der sagt, mein Sohn, meine Tochter, deine Schuld ist dir vergeben. Und dann gibt es diese Leute hier, die Schriftgelehrten, die stören sich nun dran. Die kommen sofort, sie sind übrigens zusammengekommen, um sozusagen das Haar in der Suppe zu finden. Aus der ganzen Umgebung sind sie gekommen, gehen Jesus immer wie so nach, sind immer bei ihm und hören gut zu, ob sie irgendwas finden, wo sie ihm eine Falle oder einen Strick draus drehen können und Jesus eliminieren können. Und so waren sie auch an dieser Stelle mit dabei und sagen, ha, wir haben was gefunden. Vergeben kann doch nur Gott. Kann doch Jesus nicht. Das ist Gotteslästerung. Das geht gar nicht. Und wie reagiert Jesus auf diesen Vorwurf? Wir haben es vorher schon mal gelesen. In Vers 8 heißt es dann, und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in eurem Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und genau das hat der Gelähmte getan. Ein Kommentator hat gesagt, gut, dass die Schriftgelehrten da waren, sonst hätte ja Jesus den Mann gar nicht geheilt. Der hätte ihm nur die Sünden vergeben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich denke, Jesus hatte die Macht, und davon spricht er hier ganz deutlich, den Mann zu heilen. Und es hätte sicher auch eine andere Möglichkeit gegeben. Aber es war so in dieser Geschichte, dass Jesus diese Heilung vollbringt, nicht einfach um eine Sensation willen, nicht auch nur, um dem Menschen jetzt körperlich zu helfen und seine Not zu lindern, sondern es heißt im Text ganz deutlich, er heilt ihn, um zu sagen, zu beweisen, zu belegen, dass er auch die Macht hat, Sünden zu vergeben. Jesus, der dem die Macht gegeben ist, Und wir lesen ja in Matthäus am Ende seines Evangeliums, Jesus ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und mit diesem Jesus haben wir es zu tun und diesem Jesus ist dieser Gelähmte begegnet. Ich fasse zusammen, was wollte ich heute Morgen sagen? Zum Ersten, lass uns Freunde sein, die andere Menschen zu Jesus tragen. Lasst es uns gemeinsam tun. Lasst es uns kreativ tun. Vielleicht kein Loch in der Decke, aber auch mal Hindernisse zu überwinden. Lasst uns für andere Hoffnung haben und sie zu Jesus Christus zu bringen, denn dort wird diese Hoffnung gestillt. Diese Sehnsucht nach Hoffnung wird gestillt und die Sehnsucht nach Vergebung findet ihre Antwort. Und das Zweite in diesem Text ist für mich die Begegnung mit Jesus von diesem Lahmen oder Gichtbrüchigen, der zunächst eine innere Heilung erfährt, bevor er nachher seine körperliche Heilung erlebt. Das Ergebnis offensichtlich für den Mann, Perspektive, Hoffnung, er darf wieder leben. Es heißt ja schön in der Geschichte, er nimmt seine Matte, ich stelle mir das irgendwie so vor, da nimmt er seine Bahre unter den Arm und läuft raus. Und die ganzen Menschen sind da und sagen, so etwas, sagt der Text, so etwas haben wir noch nie gesehen. Das ist passiert durch die Begegnung mit Jesus Christus. Diese Hoffnung, die Veränderung in dem Leben des Menschen, der einerseits Vergebung erleben durfte, der aber auch gleichzeitig die Heilung seines Körpers erleben durfte. Es gibt den schönen biblischen Begriff Shalom, Frieden, dieser ganzheitliche Frieden. Genau das ist hier passiert mit diesem Menschen. Friede mit Gott, Vergebung, die Beziehung stimmt wieder. Vielleicht auch Friede mit seiner Umgebung. Ich bin sicher, an diesem Tag hat er nicht nur diese 4 Freunde gehabt, sondern zumindest mal noch den 5., nämlich Jesus, seinem Freund, ist er begegnet. Und sicher vielen anderen Menschen hat er dann davon weitererzählt, was Jesus an ihm getan hat. Ich wünsche mir solche Begegnungen mit Jesus für uns, für mich und vor allem auch für Freunde, die wir zu Jesus bringen. Und dafür möchten wir beten. Jesus, du bist der, der heilen kann, der Heil macht. Unser Herz, unsere Seele, aber auch unseren Körper. Und diese Heilung, dieses Neuwerden, das findet statt in der Begegnung mit dir. Es gibt auch in unserer Umgebung Menschen, die dich nicht kennen, die davon nicht wissen, die noch in der Dunkelheit sind, die irgendwie in diesem vielleicht Art depressiven Phase sind oder die kein Licht sehen, die keine Hoffnung in ihrem Leben haben, die sich wünschen nach Versöhnung und Vergebung auch ihrer persönlichen Schuld. Und das ist genau das, was du anbietest. Lass uns Hoffnungsträger sein. Lass uns Menschen sein, die andere Menschen zur Hoffnung tragen und bringen. Sei es im Gebet, sei es durch eine Einladung, sei es durch ganz praktische Hilfe. Wie immer wir das tun können, lass uns kreativ sein, auch wenn es kein Loch in der Decke ist. Aber du hast uns auch Gedanken gegeben, wie wir anderen Menschen zum Segen werden können. Und über allem und vor allem möchten wir andere Menschen mit dir in Berührung bringen, dass sie dich erleben können, so wie es dieser Lahme getan hat. Danke, dass du es bist, der neue Hoffnung in unser Leben hineinbringt, der Licht macht, der Perspektive eröffnet, der es möglich macht, befreit und mit Vergebung in die Zukunft zu gehen. Danke, dass du uns liebst. Amen.